Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Korintherbriefen. Paulus zeigt uns darin, wie wir trotz Konflikte und Herausforderungen die Botschaft des Kreuzes im Alltag hochhalten können. Eine Einladung, die Antwort auf die schwierigsten Fragen unseres Lebens ganz neu in Jesus Christus zu finden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich, dass wir uns wieder sehen können, dass wir miteinander einen Text aus der Bibel oder verschiedene Texte besprechen können. Wir haben ein neues Quartal. Das bedeutet auch, wir haben ein neues Thema vor uns. Und ich freue mich, dass ich drei Gäste hier habe, die mit mir gemeinsam über den Korintherbrief sprechen werden. Denise, danke, dass du dabei bist. Josef und Dominik, dass ihr mich begleiten werdet bei den Fragen und den Gedanken, die wir miteinander hier austauschen wollen. Bevor wir einsteigen, möchte ich ein Gebet sprechen und dann legen wir los, ja? Unser großer Gott, danke, dass wir dein Wort besitzen, aufschlagen, studieren und daraus lernen dürfen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns begleitest bei dem Studium deines Wortes. Du weißt, wir möchten ein neues Thema miteinander beginnen, die Korintherbriefe. Wir wollen gerne verstehen, was damals los gewesen ist, was Paulus bewegt hat, als er diesen Brief schrieb und auch die Umstände, in denen er sich gerade befand. Bitte lenke du unsere Gedanken, hilf uns durch deinen Geist, dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast und auch in unserem Leben heute in dieser Zeit recht anzuwenden. Danke, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Ein neues Quartal, ein neues spannendes Thema. Es wird um zwei Briefe gehen, die eine ganze Menge Inhalt für uns bereithalten, zu denen es sicherlich auch einiges an Fragen gibt. Ja, wir hören schon in dem ersten Brief, das werden wir in den nächsten Wochen noch entwickeln, dass es da sogar vorausgehend schon einen Briefwechsel gegeben hat. Wir hören im zweiten Brief, dass gewisse Reaktionen auf vorherige Briefwechsel gegeben sind. Bis heute weiß man nicht ganz genau, wie viele Briefe gab es eigentlich. In jedem Fall ist mindestens einer verloren gegangen, aber zwei sind noch da. Und die sind richtig gehaltvoll. Und wir haben, glückliche Situation, sogar ein wenig von den Umständen. In der Apostelgeschichte hören wir, wie Paulus zu den Korinthern gekommen ist und dort seine Arbeit begann. Und in den Briefen haben wir so eine Art Follow-up, wie es das Ganze weitergegangen ist. Schon spannend, so eintauchen zu können in diese Gemeinde Korinth. Bevor wir das miteinander tun, würde mich interessieren, wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Zeitsprung zu machen, 2000 Jahre zurück, und ihr dürftet euch irgendeine Gemeinde des Neuen Testaments aussuchen. Welche Gemeinde wäre für euch denn besonders interessant? Welche würdet ihr denn gerne kennenlernen? Wäre das vielleicht Korinth oder vielleicht eine andere?
Ich glaube, mir würde da sofort die Gemeinde Philadelphia in den Kopf schießen, weil in den Sendschreiben in der Offenbarung kommt sie ziemlich gut weg. Ja. Und ich denke mir, oh, da würde ich gern sehen, wie das war, wie sieht diese brüderliche Liebe aus, wie ist all das, was dort gelobt wird und wie kann ich mir das auch abschauen, ja? Wie kann ich das mit in unsere Zeit hineinnehmen, in unsere Gemeinde? Und das wäre für mich, glaube ich, ziemlich interessant.
Mhm. Interessant, eine Gemeinde, die erwähnt wird im Neuen Testament, der Offenbarung, die wir aber so keinen Brief haben. Mhm. Umso spannender.
Mhm. Mir würde Berea einfallen, weil es eben von denen heißt, dass die so edel gesonnen waren und weil die alles geprüft haben, was der Paulus gesagt hat. Die haben täglich in der Schrift geforscht. Ich meine, wir haben auch andere Inhalte, was nicht so ideal war, aber die Gläubigen scheinen in Berea sehr, wie es eben da heißt, sehr edel gewesen zu sein. Mhm. Also mit Berea verbinde ich sehr positive Gedanken eigentlich primär.
Mhm. Also eine weitere Gemeinde, von der man sich eine Scheibe abschneiden könnte, ja?
Genau. Ich würde wahrscheinlich nach Ephesus gehen. Mhm. Ich konnte mal vor kurzer Zeit in Ephesus sein und die Ruinen haben es mir schon alleine angetan. Und dann aber auch die Daten, die wir haben in der Bibel über Ephesus. Paulus ist da. Wir haben auch die 7 Sendschreiben, wo sie von der ersten Liebe, wo von der ersten Liebe berichtet wird. Und auch das wäre etwas, ich wäre gerne zu dieser Zeit da, wo diese erste Liebe vorhanden ist. Mhm. Und auch einfach vom Beispiel von ihnen zu lernen, ja. Mhm. Aber Laodicea wäre auch interessant. Mhm. Müsste man auch sagen, das wäre spannend für heute auch.
Das, wo du das gerade erwähnst, ich habe natürlich auch für mich überlegt, wie würde ich antworten auf diese Frage, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mir oft Gedanken mache, Zeitreisen, Geschichte interessiert mich, wo würde ich gerne hinreisen, wem würde ich gerne begegnen. Es gäbe so vieles, was spannend wäre. Und wenn ich eine Antwort geben müsste auf diese Frage, dann wäre das tatsächlich am ehesten Laodicea, weil das die Gemeinde ist, die den Zustand in unserer Zeit heute beschreibt. Mhm. Die siebte der sieben Gemeinden in Offenbarung 3, da wird uns einfach bewusst, dass das, was wir heute an Zustand haben, schwierig ist. Und dass wir vielleicht von dem, was damals gegeben war in der Gemeinde, lernen könnten. Wir wissen ja so manches über die Gemeinde damals, aber nicht so genau. Ja, das fände ich auch sehr interessant. Ich bin dankbar, dass wir vieles wissen über die Gemeinde Korinth. So sogar zwei Briefe haben. Ich bin der Überzeugung, die Briefe, die wir im Neuen Testament vorfinden, die decken alles ab, was wir brauchen zu unserem Heil. Davon bin ich einfach überzeugt. Das ist eine Grundannahme. Und so glaube ich auch das, was die Gemeinde Laodicea der Endzeit wissen muss, ist da drin. Oder was vielleicht Philadelphia, was Beröa oder was Ephesus an Gutem hatten, in der Bibel finden wir genau diese Hinweise. Wir wollen jetzt einsteigen in den biblischen Text. Wir beginnen zunächst mit Versen, die uns zeigen, wie Paulus sich selbst und seine Sendung verstanden hat. Josef, wenn du 1. Korinther 1, Vers 1 lesen könntest, Dominik bitte Römer 1, Vers 1 und Denise Galater 1, Vers 1 und dann noch Vers 15, bitte.
Also 1. Korinther Brief, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder.
Mhm. Ich habe im Römer 1, Vers 1, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes.
Mhm. Mhm. Ich habe Galater 1, Vers 1 und Vers 15. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und Vers 15, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel.
Mhm. Wir hören hier von einer ganz, ganz starken Berufungsgewissheit bei Paulus. Er ist berufen durch Jesus Christus. Oder wie wir hier hören, berufen nicht durch einen Menschen, ganz klar betont, im Galaterbrief, durch Jesus Christus, durch den Vater. Jetzt ist es ja so, dass wir auch heute noch ein großes Werk zu tun haben. Bei Paulus, da denken wir natürlich an die 14 Briefe, die er geschrieben hat. Wir denken an die vielen Missionsreisen, die er hatte. Wir denken an die Gemeinden, die er gegründet hat. Er hat so viel geleistet in den wenigen Jahrzehnten, die er Zeit hatte dafür. Aber heute ist eine ganze Menge zu leisten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die sich überlegen, in der Gemeinde zu arbeiten, die es vielleicht auch eine Weile tun und dann an ihrer Berufung zweifeln. Ich kenne auch Kollegen, Predigerkollegen, die an ihrer Berufung zweifeln und vielleicht sogar das niederlegen und sagen, na, ich bin doch nicht der Richtige dafür. Deshalb stelle ich eine Frage. Ich weiß, wir sind noch ganz am Anfang der Gesprächsrunde. Ich weiß, die Frage ist nicht einfach, aber ich glaube, sie ist wichtig. Wie kann man denn wissen, dass man berufen ist? Vielleicht sogar so gewiss sein, wie das bei Paulus hier der Fall ist. Der hat eine Menge erlitten, eine Menge erduldet, immer in dem Bewusstsein, ich gehöre hierhin. Wie kann man das erreichen?
Also ich glaube, dass keiner von uns ja so eine Situation erlebt hat, wie Paulus sie erlebt hat. Insofern ist es schon wahrscheinlich nicht so einfach. Und ich kenne diese Zweifel auch, dass man sich denkt, dass man richtig an dem Platz, wo man steht. Vielleicht ist schon die Tatsache, dass man sich diese Gedanken macht, ein Hinweis darauf, dass wahrscheinlich schon passen wird. Mhm. Und wir sehen, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass eben auch Menschen, die ganz offensichtlich von Gott berufen waren, wie ein Paulus es war, auch nicht immer alles richtig gemacht haben, auch ihre Fehler gemacht haben. Wir werden heute was studieren, wenn wir uns anschauen, Athen, Korinth und so, dass auch ein Paulus mal vielleicht Dinge gemacht hat, wo er sich hinterher denkt, das ist nicht so ideal oder so. Und auch nicht immer mit wehenden Fahnen empfangen wurde, gesteinigt und alles Mögliche. Also insofern, wir sehen hier bei ihm, dass diese Schwierigkeiten, mit denen auch wir zu kämpfen haben, offensichtlich kein Hinweis darauf sind, dass man sagen könnte, ich bin hier falsch am Platz. Mhm. Auch wenn man sich vielleicht manchmal diese Fragen stellen mag und diese Gedanken haben mag.
Mhm. Ich muss auch sagen, dass das Gelingen ist, glaube ich, nicht immer ein Hinweis darauf. Es kann ein Hinweis sein, dass Gott die Arbeit, die man tut, auch segnet. Aber sicherlich wird man immer wieder auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber ich glaube, was Paulus vereint und auch, ja, was wir an Jesu Wirken auf Erden auch sehen können, ist dieses Brennen im Herzen, diese Sehnsucht, dieses Verlangen danach, Menschen zu Gott zu führen.
Ja.
Er hat diese Gabe auch von Gott bekommen und er hat sie vorher anders angewandt. Ja, er hat Menschen in Gefangenschaft geführt und Gott hat das so umgewandelt. Also er hat so eine Veränderung durchgemacht. Und immer wieder hat Gott ihn geführt und hat zu ihm gesprochen und ihm immer wieder es bestätigt auf eine Art und Weise. Und diese Sehnsucht und dieses Brennen im Herzen hat er, glaube ich, nie verloren. Und für mich ist das die stärkste Bestätigung für seine Berufung eigentlich von Gott.
Die Leidenschaft mit der oder die Freude auch, mit der er an diesem Werk arbeitet, ja?
Ich glaube, es gibt auch noch der Faktor der Gemeinde oder der anderen, die wahrnehmen, dass meine Berufung eine Berufung ist und mir das auch spiegeln. Interessanterweise hat Paulus mit dem auch Mühe. Er kämpft im Galaterbrief mit den Vorwürfen, dass er eben nicht ein wirklicher Apostel ist und bestätigt diese Berufung eigentlich in den ersten zwei Kapiteln ziemlich ausführlich, versucht er das zu verteidigen. Aber es gab sicher auch im Leben von Paulus immer wieder Leute, die ihm bestätigt haben, dass er dieses richtige Werk tut. Ja. Mhm. Ich glaube, das brauchen wir heute auch. Und ich meine, wir sind alle durch den Geist befähigt und kriegen Gaben. Ich glaube, wir sind alle auch zu einem gewissen Grad berufen. Wir haben diese Berufung in uns drin. Und ich glaube, es schadet auch nicht, wenn wir uns gegenseitig diese Berufung auch immer wieder bestätigen.
Mhm. Ich finde es interessant, wenn wir an Paulus denken und seine Berufung. Ich schätze, uns vielen fällt als erstes dieses Ereignis auf dem Weg nach Damaskus ein. Jesus begegnet ihm in großer Herrlichkeit mit hörbarer Stimme. Für Paulus gibt es keinen Zweifel, hier passiert jetzt gerade was Übernatürliches und er hört auf das, was ihm gesagt wird. Wir haben aber hier gerade von dir, Denise, gehört in Galater 1, Vers 15, dass er sagt, er ist berufen von Mutterleibe an. Er hätte sagen können, ich wurde berufen auf dem Weg nach Damaskus. Ja, und wir alle hätten gesagt, genau so kennen wir es aus der Apostelgeschichte. Da finde ich besonders interessant und darüber möchte ich im Moment mit euch auch reflektieren. Er ist berufen von Mutterleibe an, aber er wird erst später, irgendwann, weiß nicht genau wie alt er war, vielleicht war er so Mitte, Ende 20 oder was gewesen, wird auf dem Weg nach Damaskus zurückgebracht auf einen richtigen Weg. Oder zurückgebracht, war vermutlich nie auf dem unterwegs. Er war auf dem falschen unterwegs und wird jetzt auf einmal 180 Grad gedreht in eine andere Richtung. Wie passt das für euch zusammen? Berufung von Mutterleib, aber so viel später ist ein Ereignis, das ihm zeigt, dort ist deine Berufung. Das solltest du eigentlich tun.
Also mir kommt der Gedanke, Berufung von Mutterleib oder überhaupt Berufung von Gott heißt nicht, du wirst wie eine Lokomotive auf ein Gleis gestellt und der Weg ist vorgegeben. Die Lokomotive kann nicht links und rechts abbiegen. Das ist nicht der Fall. Berufen sein, von Gott berufen zu sein, heißt, dass uns Dinge vorgelegt werden, von denen Gott möchte, dass wir sie tun. Aber wir müssen uns dennoch, auch Menschen, so wie ein Paulus, von Mutterleib an, wie er selber sagt, berufen, er muss sich selber dafür entscheiden. Mhm. Und das war beim Paulus schwierig. Letztendlich hat er diese Entscheidung erst getroffen, weil er es erst dann auch begriffen hat, ja, hat er diese Entscheidung erst getroffen, eben auf dem Weg nach Damaskus. Mhm. Obwohl Gott ihn immer schon so haben wollte. Ich denke auch an einen Simson, ja, der ja, wenn man das liest sich, da sind ja viele Dinge dabei, auch wenn vielleicht das im Großen und Ganzen dann letztendlich schon Gottes Wille war. Aber ich glaube nicht, dass da alles, was er gemacht hat, jede einzelne Aktion im Sinne Gottes war. Mhm. Sondern er ist ja viele Wege gegangen, wo man sich denkt, hätte Gott etwas anderes besser gefallen.
Sicher.
Und dennoch berufen.
Mhm.
Also ich glaube, das ist das Entscheidende, auch von Gott berufen zu sein, oder Menschen, die von Gott berufen sind, müssen selber den Weg gehen.
Mhm.
Müssen sich selber an jeder Gabelung entscheiden, gehe ich links oder gehe ich rechts.
Mhm.
Und werden nicht einfach gezogen oder wie auf einer Schiene geführt.
Ja.
Ich weiß nicht, mir geht es manchmal so in meinem Leben, erst wenn ich zurückschaue, dann sehe ich eigentlich den Weg, den Gott mich geführt hat. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das Paulus ein bisschen später klar geworden, dass Gott ihn eigentlich sein ganzes Leben lang schon auf diese Aufgabe vorbereitet hat und dass er jetzt endlich quasi es ausführt und Gott ihn dabei segnet und seine Gaben einsetzen kann, so in dem Weise, wie Gott es sich gedacht hat. Und so geht es mir auch eben. Wenn ich zurückschaue, dann ist es ganz klar. Aber wenn ich den Weg gehe, dann sind da Weggabelungen und ich muss mich entscheiden. Und da treffe ich auch die falsche Entscheidung. Und trotzdem führt Gott mich.
Mhm.
Und so hat das, glaube ich, auch mit Paulus gemacht.
Was würde alles fehlen, wenn wir Paulus rausnehmen würden aus der Bibel?
Mhm.
Da würde so viel fehlen im Christentum. Der hat ja das Christentum geformt, zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, ja, wir sehen die schlimmen Dinge, die er gemacht hat. Er selbst kämpft und ringt mit seiner Vergangenheit. Aber manches davon, was er an Genialität später hatte, ist wahrscheinlich auch in diesen Jahren davor entstanden. Ja. Er selbst schreibt von sich, von seiner Zeit vor dem Damaskus-Erlebnis, ich war einer der Besten. Er schreibt es nicht ganz so direkt, aber
klingt schon wie ein Klassenbester.
Durch die Blume ist es das, was er sagt. Ich war der Klassenbeste, ich war der Beste der Besten. Und von dem her, ja, also ich glaube, wir können einfach jetzt aus unserer Perspektive sagen, vorher war er falsch unterwegs, später war er richtig, aber ich glaube, vieles nahm er mit aus dieser Zeit, was er brauchte für die Arbeit. Und ich meine, den Eifer, den er vorher ins Negative eingesetzt hat, hat er nachher umso mehr ins Positive eingesetzt. Das scheint auch die Persönlichkeit von Paulus zu sein. Ja.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu beachten. Paulus' Geschichte beginnt nicht erst auf dem Weg nach Damaskus. Auch seine Geschichte, die nötig ist für ein gutes Arbeiten als christlicher Missionar, beginnt nicht erst dort. Er hat vorher eine Menge, die Ausbildung zum Beispiel, auch Lebenserfahrung gesammelt, die wichtig war, um Briefe, wie er sie schrieb, zu schreiben. Um einfach diese Tiefe seiner Gedanken zu haben, auch diese Leidenschaft darin zu haben. Ich glaube, dass ein Paulus auch mit Freuden aus dem Gefängnis zum Beispiel an den Philippa schreiben kann, weil er genau wusste, was es bedeutet, andere ins Gefängnis zu bringen. Ich glaube, dass er, wenn er im Gefängnis saß, sich an solche Momente erinnert hat und wusste, wenn andere sich beklagen dürfen, ich darf mich nicht beklagen. Ich habe das so vielen angetan. Ich habe denen mehr als es angetan. Ist es nicht verkehrt, dass ich jetzt hier sitze? Die Erfahrung, die er gemacht hat, die brauchte er, um seinem Werk die Tiefe zu geben. Ich glaube, das ist auch eine Ermutigung für alle, die sich auf falschen Wegen befunden haben, die vielleicht auch großes Bedauern hegen über die verlorenen Jahre. Ich hatte oft mit solchen Menschen zu tun, die sagen, hätte ich nur früher einen Glauben erkannt. Ich glaube, wenn sie diese Jahre in der richtigen Weise gebrauchen für ihre zukünftigen, dann kann das dem, was sie dann tun für Christus, echt Tiefe verleihen.
Mir kommt auch noch ein anderer Gedanke. Ich denke an die Worte Jesu, der sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ja. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ja. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wenn ich dieses Bewusstsein habe, so viel falsch gemacht zu haben und so viel Vergebung erlebt zu haben und so weiter, dann erzeugt es eine ganz tiefe Dankbarkeit. Ja. Wohingegen, wenn ich immer den schnurgeraden Weg gegangen bin, und kaum in Anführungsstrichen Vergebung gebraucht habe, dann ist vielleicht auch diese Liebe und diese Dankbarkeit nicht so ausgeprägt, wie wenn ich mir bewusst bin, was Jesus für mich tun musste.
In diesem Gleichnis, das du ansprichst, das Jesus seinen Jüngern mitgibt, ist es ja so, dass dieser Moment der Bewusstwerdung dann ist, als die Schulden zurückgezahlt werden müssen, als man mit dem Herrn konfrontiert ist, man hat das Geld einfach nicht. Bei Paulus passiert es auf dem Weg nach Damaskus und er steht dem Herrn gegenüber, gegen den er einfach nichts tun kann, der übermächtig ist, der ihm jetzt hier auf einmal begegnet. Und ich stelle mir vor, dass er voller Peinlichkeit, voller Scheu, voller Angst plötzlich zusammenbricht und sich sagt, oh Mann, gegen den habe ich gekämpft so lange, wie konnte ich nur? Und ihm werden ja dann noch 3 Tage Zeit gegeben, um so nach und nach sich zu berappeln und wieder gute Gedanken zu sammeln. Das sind ganz besondere Begegnungen gewesen und wir haben viele andere in der Bibel ja auch. Mich würde interessieren, wie sowas heute aussehen kann. Vielleicht aus eurem Leben oder Erfahrungen, vielleicht Bücher, die ihr gelesen habt. Wie ist es heute, dass Menschen Christus so begegnen, dass ihr Leben sich radikal verändert? Häufig ergibt sie auch eine Kraft aus dieser Begegnung für eine radikale Veränderung. Wie sieht so eine Begegnung heute aus?
Also ich war ja Atheist. Ich habe über Gott gelästert, über die Kirche hergezogen. Okay, ich meine, ich kannte Gott ja nicht wirklich, aber ein anderes Thema. Aber ich war eigentlich ein Feind Gottes. Ich habe mir gedacht, das sind lauter Verrückte, die sowas glauben und so. Also und habe auch keinen Hehl draus gemacht und habe eine sehr spitze Zunge und kann ganz blöd daher reden. Und habe das auch getan. Und bis ich einfach in eine Situation gekommen bin, dass ich gemerkt habe, das Leben ist anders, als ich dachte. Ich meine, bei mir war das so ein Unfall, der dann wie eine Wand war, gegen die ich gelaufen bin und der dann zum Umdenken praktisch geführt hat. Und dann, es ging nicht auf 3 Tage wie bei einem Paulus, aber in den folgenden Jahren sich die Dinge gewendet haben und ich gemerkt habe, das ist ja alles völlig anders. Mhm. Und dann mit Gottes Wort kennengelernt habe. Und dann eben aus dem, was ich selber vorher gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, Gott hätte jedes Recht gehabt, mich einfach sterben zu lassen bei dem Unfall. Jedes Recht hätte er gehabt. Mhm. Er hat es trotzdem nicht gemacht. Mhm. Weil er die Zukunft kannte, er wusste, dass ich mich anders entscheiden würde, denke ich. Ja. Mhm. Und so etwas, wenn man so aus so einem, wie soll ich sagen, aus diesem Alltag quasi, aus einer bestimmten Richtung rausgeworfen wird und einem dann viele Dinge bewusst werden, dann fängt man plötzlich an, Dinge zu hinterfragen. Alles war plötzlich anders. Und
ich glaube auch, das beginnt außerhalb der Komfortzone. Also ich bin als ein Adventistenkind aufgewachsen, sehr behütet. Aber in meiner Teenagerzeit sind meine Eltern in ein fernes Land gezogen und haben uns Kinder mitgenommen. Und ich musste zu einer Schule gehen mit einer fremden Sprache, fremde Menschen, fremde Kultur. Und da war ich sehr herausgefordert. Auch als schüchterne Person war es sehr, sehr schwierig für mich. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass Gott ein Gott ist, der ein persönlicher Gott ist, der sich für meine Probleme und meine Schwierigkeiten interessiert. Da habe ich tatsächlich angefangen, ich habe verschiedene Träume gehabt und ich habe einfach aber auch Gott erlebt, wie er gewirkt hat mit meinen Eltern. Da ging es um finanzielle Sachen, aber auch persönlich in Schwierigkeiten mit der Schule und allem Möglichen. Und das kann ich jetzt nicht an einer Begebenheit festmachen, aber es war ein Zeitraum, in der ich mich eigentlich ja außerhalb meiner Komfortzone befunden habe. Und ich glaube, das macht Gott oft, dass er dort eingreift. Weil da fangen wir dann an, nachzudenken über unser Leben und zu hinterfragen. Und vielleicht suchen wir auch nach Hilfe, ja, nach etwas Höherem. Mhm. Und dann kann er uns auch zeigen, wie er ist und wer er ist.
Mhm. Ja. Ich glaube, so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind die Wege, wie Gott ihnen begegnet. Wo du gerade von der Komfortzone sprichst, oder bei dir auch so ein besonderer Unfall. Ich erinnere mich an eine Predigt, die du mal gehalten hast dazu, mit Fotos und Motorradunfall ist es ja gewesen, ja. Das ist eine radikale Wende bei dir gewesen. Bei mir war es nicht so. Ich bin auch behütet aufgewachsen in einem adventistischen Elternhause. Ich habe die Komfortzone so nie verlassen müssen. Bin auch dankbar dafür. Aber ich habe innerhalb dieser Komfortzone einfach durch persönliches Bibelstudium Erfahrungen gemacht, persönlich in meinem Denken, die mich umgeworfen und verändert haben. Ich habe gespürt, wie das Wort einfach wirken kann, welche Kraft das haben kann, einfach nur, indem ich es lese und mir zu Herzen nehme. Und was mich überzeugt hat, war dann die Genialität des Heilsplanes, als ich ihn dann verstand. Dieses große Genie, das dahinter steht, diese göttliche Intelligenz, die alles so perfekt gestaltet hat, wie es einfach kein Mensch jemals hätte tun können. Hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Mhm. Ja. Dann kam ich an einen Punkt, an dem ich sagte, okay, das, was ich jetzt theoretisch verstanden habe, was mir so wertvoll, so wichtig geworden ist, ich möchte es auch praktisch erleben. Und dann hatte ich auch verschiedene Erlebnisse gehabt, die das ergänzt haben, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm. Bin sicher, hätten mich jetzt 10, 20 Leute sitzen, jeder würde eine ganz eigene Geschichte erzählen. Kommen wir zum Korintherbrief oder zur Vorgeschichte. Wir sind ja in der ersten Lektion für dieses Quartal, da hat man so noch ein bisschen vorbereitend was. Da wollen wir jetzt auch einsteigen in Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 21. Dennis, könntest du die lesen?
Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und mit den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören.
Mhm. Ihr merkt, wir haben es noch nicht direkt mit Korinth zu tun. Wir umkreisen den Korintherbrief, wir kommen dann dahin. Ist die Vorgeschichte, denn die nächste Station wird Korinth sein. Aber für das, was er in Korinth tut, ist wichtig, was er vorher gemacht hat. Denn das, was er hier erlebt, wird ihn prägen. Wird ihn verändern, wird dazu führen, dass er in Korinth über andere Themen spricht. Wir hören hier in Vers 18, er predigt das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Ich finde es so spannend, wie die Leute darauf reagieren. Das ist eine neue Lehre, sie wollen ihn hören. Sie ziehen ihn sogar vom Marktplatz zum Areopag. Mhm. Da waren die wichtigen Leute, da wurde auch Gericht gesprochen. Er darf dort jetzt sozusagen unter der High Society, unter den Philosophen, den wichtigen Leuten, diese Lehre verkündigen. Da denke ich mir als Pastor und als Theologiedozent, was würde ich mir wünschen, dass mir sowas passiert? Da sucht man ja eher, wo man gut reden kann. Und das würde ich gerne mit euch jetzt auch für einen Moment diskutieren. Hier hören wir von einem Marktplatz und von einem Areopag. Was wäre das denn, wenn wir das auf heute übertragen? Wenn wir in Städten evangelisieren oder auch außerhalb von Städten, ganz egal. Was wären denn die Plätze, an denen wir am ehesten erfolgreich sein können? Was meint ihr?
Ich glaube, in heutiger Zeit treten die Medien immer mehr in den Vordergrund. Also alles, was ja Medienpräsenz hat in den sozialen Medien oder eben durch Podcasts und solche Dinge, das erreicht viel mehr Menschen, als wir oft glauben, und eine sehr bunte Masse an Menschen. Und viele Menschen interessieren sich und wollen Neues erfahren. Mhm. Und da haben wir ganz gut die Möglichkeit, dort auch die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind.
Mhm. Gewissermaßen ist das ja auch ein Marktplatz. Heute kauft man ja sehr, sehr viel im Internet und nicht mehr irgendwo. Da halten sich die Menschen auf, ja. Da geschieht einfach etwas.
Ja.
Mhm. Ich denke auch, es geht in die Richtung, weil ich war letztes Mal in Zürich unterwegs und dann war da so einer, der gepredigt hat, wirklich auf dem Marktplatz das Evangelium verkündet hat. Und es war für mich so die Leute sind einfach davon gelaufen, sie sind weitergezogen, sie haben ihm nicht zugehört, er war alleine da und hat das einfach, weiß nicht, für wen er es gemacht hat es für sich gemacht, hat es für die Menschen gemacht, aber die Menschen haben es nicht aufgenommen. Und deshalb glaube ich schon, also Marktplätze, so wie damals, die Leute haben ihn offensichtlich zugehört, haben ihn mitgenommen an diesen anderen Ort, an diesen Areopag. Und ich glaube schon, die Leute hören heute eher im Internet zu, wie auf dem Marktplatz, wie in den öffentlichen Plätzen, wie vielleicht auch in unseren Kirchgemeindehäusern. Ja.
Außenstehende, genau. Ja. Aber du hast ja gefragt, wo man vielleicht mehr, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Erfolg haben kann, ja, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und das ist natürlich das andere. Viele Menschen zu erreichen, heißt noch nicht zwingend, dass auch Entscheidungen getroffen werden. Und oft ist vielleicht ein einzelnes Gespräch mit einer einzelnen Person an einem ruhigen Ort effizienter als eine Predigt, wo Tausende von Leuten zuschauen, aber viele vielleicht doch nicht bewegt werden. Also das muss man auch nochmal differenzieren, Qualität und Quantität.
Ja, ja.
Aber du hast natürlich recht, oder ihr beide, Menschen erreichen, also möglichst viele, das ist heute nicht mehr der Areopag, ist heute nicht mehr die Fußgängerzone, sondern das sind heute die Medien.
Das, was du sagst, braucht einfach viel Zeit. Oder? Also wenn ich glaube auch, dass die meine Beziehungen, das ist wahrscheinlich das Erfolgreichste oder das Erfolgsversprechendste. Ja. Aber das braucht Zeit, das braucht Energie, das braucht Investment von mir in diese Person. Und wir wissen von den Statistiken, dass sowas bei säkularen Menschen bis zu 8 Jahren dauern kann. Die Geduld haben wir einfach oft nicht. Das ist
wobei mir da hat sich gerade der Gedanke kommt, beim Paulus war es ja genauso. Ja, da waren ja auch bloß wenige am Anfang. Er hat 1,5 Jahre gebraucht. Ich glaube, das war die längste Zeit. Oder war er irgendwo sonst so lange? 1,5 Jahre war er.
Ephesus ist er 3.
Da war er 3
gewesen, ja.
Okay. Aber hier 1,5 Jahre. Und vor allem, das war ja so auch nicht geplant, oder? Dass er da in Korinth so lange bleibt. Gott selber musste ihm sagen.
Das mit den Plänen ist sowieso so eine Sache, ja. Dann merken wir immer wieder, er hat vor, irgendwo hinzugehen, das klappt dann nicht, dann wird er vielleicht woanders hingerufen oder am Ende ist er in Ketten in Rom, eine unbestimmt lange Zeit, ja. Da muss man sich dann auch einfach leiten lassen, wie Gott das von Umständen her gestaltet. Eines fällt mir noch ein, wenn ich zurückschaue in die Geschichte unserer Bewegung, der Adventbewegung, dann fällt auf, dass wir sehr schnell, sehr früh dabei waren, Massenmedien zu nutzen. Damals gab es noch kein Fernsehen, kein Internet, kein Radio, aber es gab die Druckerpresse. Mhm. Überhaupt, dass die Bibel und das Volk haben, dass billige pietistische Schriften, Glaubensschriften ja unters Volk gekommen sind, das war Gutenberg zu verdanken mit den beweglichen Lettern und sehr bald dann den ersten christlichen Missionaren, die es gesagt haben, wenn ich was brauche, dann eine Druckerpresse. Ja, das musste sein, auch in großen Missionsstationen, irgendwo in Kolonien. Und das finde ich faszinierend, dass wir ganz früh, wir hatten noch keinen Besitz, sonst wir hatten noch nichts und so weiter organisiert, aber eine Druckerpresse, die hat James White sich dann schon mal zugelegt, wenn ich es so lapsig sagen darf, es war ja nicht einfach und auch nicht einfach das Geld dafür zu bekommen, aber es wurden Traktate, Zeitschriften gedruckt und so ging das immer weiter, dass wir auch früh eingestiegen sind in die Fernseharbeit, schon ich glaube es war um 1980 herum, dass 3ABN gegründet wurde, ich weiß jetzt nicht das genaue Jahr, das ist schon ziemlich früh für so ein privates Ministry mit dem Kostenaufwand, den es damals bedeutete. Und ich denke, das ist auch ein Ruf oder eine Berufung für unsere Gemeinschaft, immer darauf zu achten, einen Puls einen Finger am Puls der Zeit zu haben, zu überlegen, mit welchen Medien erreichen wir die Massen. Es braucht das Persönliche, aber damit bekriegen wir nicht die ganze Welt mit über 8 Milliarden Menschen in der Zeit, die uns bleibt. Wir müssen die Massenmedien nutzen. Da bin ich auch bei dir, Denise. Wir müssen dort, wo die Medien jetzt momentan wirken, einfach auch schauen, dass wir präsent sind.
Eben um die Massen zu erreichen und dann aber eben auch weiter zu betreuen, das ist dann, sagen wir, der zweite Schritt.
Ja, das gehört dann auch wieder mit dazu. Wir können sie nicht einfach im digitalen Raum alleine lassen. Nee. Ja. Jetzt hören wir hier, er wird weiter auf den Areopag gebracht. Dort hat er dann die, wenn ich das so sagen kann, die wichtigeren Leute um sich. Sein Erfolg ist aber bescheiden. Die sind zwar durchaus ein bisschen neugierig, aber auch sehr kritisch, die Leute, die er vor sich hat. Dann hören wir in Kapitel 18, nachdem er die Rede auf dem Areopag gehalten hat, und wir hören am Ende in Vers 34, einige Männer sich ihm angeschlossen haben. Dann hören wir Vers 8, Kapitel 18, danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Damit sind wir jetzt drin im eigentlichen Thema. Josef, würdest du die ersten drei Verse von Kapitel 18 lesen, bitte? Und Dominik, wenn du 1. Korinther 5, Verse 9 bis 11 lesen könntest. Und Denise, dich würde ich dann bitten, 1. Korinther 8, Vers 4 zu lesen.
Apostelgeschichte, Kapitel 18, die ersten drei Verse. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher.
Mhm. Kurz zur Vergegenwärtigung, wir haben hier so die Umstände, er ist dort privat bei Juden, die zu Christen werden, er arbeitet in seinem Handwerk, nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Mhm. Und jetzt tauchen wir ein bisschen ein in die Situation, die wir in Korinth haben. Noch nicht unbedingt gleich am Anfang, aber später wird es eine Situation sein, ja?
1. Korinther 5, Abvers 9 bis 11.
Oder? Genau.
Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben. Wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen.
Und 1. Korinther 8, Vers 4. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen.
Mhm. Da wird das Thema nochmal aufgegriffen, dass hier in diesem Katalog, in dieser Liste auch schon vorkommt, die Sache mit dem Götzendienst. Mhm. Wir haben hier offenbar verschiedenste Probleme und Paulus lässt hier in 1. Korinther 5 auch wissen, das betraf nicht nur die da draußen. Das betraf auch die, die sich Bruder nennen lassen, wie er hier sagt, und trotzdem noch diese moralischen Probleme haben. Das ist ja nun wirklich nicht wenig. Mich würde interessieren, wir wollen das übertragen auf die heutige Zeit, Götzendienst, also zumindest mit Niederfallen vor irgendwelchen Bildern, ist heute nicht mehr. Ja? Was sind denn heute die großen moralischen Herausforderungen, vor denen wir in unserer Zeit stehen, die vielleicht auch nicht vor den Toren unserer Gemeinde Halt machen, sondern hier und da eindringen? Was wäre da vergleichbar?
Ich weiß nicht, ob man es so scharf abgrenzen kann, aber allgemein die Bequemlichkeit. Uns geht es sehr gut in unserer Zeit jetzt. Und ob es das, weiß ich nicht, Übermaß an Essen, Übermaß an Freizeit, gönn dir, was du möchtest, nimm es dir jetzt und solche Dinge, das kann Finanzen betreffen, das kann sehr, sehr vieles betreffen, wo das Ich so sehr in den Vordergrund gerät. Und wenn das die Gemeinde betrifft, dann zeigt sich das vor allem darum, wenn zum Beispiel verantwortliche Personen gesucht werden, ja, Aufgaben zu übernehmen, dass jeder sagt, nee, passt schon, ich setze meine Freizeit anders ein und solche Dinge. Da zeigt sich das schon und das macht auch nicht Halt vor der Gemeinde. Und offensichtlich ist es vielleicht nicht so wie damals, aber ich glaube, jeder hat persönlich mit seinen Lastern so zu kämpfen, die ihn auch ja im Glauben einschränken, würde ich sagen.
Ich meine, ein Punkt könnte ich mir vorstellen, ist einfach, dass es so unglaublich viele Dinge heute gibt, die einen beschäftigen können. Ja. Also setz dich von Computer, Tablet, iPhone, also gerade egal, Handy, und fang an, im Internet dich zu bewegen. Also wenn es da nicht aufpasst, dann sind Stunden um Stunden, die verstreichen. Zeit wird letztendlich eingesetzt für Dinge, die bei weitem nicht in allen Fällen tatsächlich so sind, dass man sich hinterher denkt, war gut investiert. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht heute mit so ein großes Problem, dass einem das so schnell passiert, auch wenn man es gar nicht möchte.
Ich glaube, es zeigt, dass diese Spannung, wo damals die Christen hatten, die ist immer noch da. Wir sind in dieser Welt und wir sind nicht von dieser Welt. So drückt es Jesus aus. Und das ist das, ich glaube, das ist diese Spannung, wo wir drin leben, so wie die damals in Korinth. Der Zeitgeist hat sie geprägt, der Umgang in der Stadt hat sie geprägt, dieses urbane Umfeld, heidnische Umfeld, unzüchtige Umfeld, das haben wir heute noch genauso. Also wir haben auch einen Zeitgeist, der unser Denken, unser Umgang miteinander, unsere Taten prägen. Und das ist nicht anders wie damals. Mhm. Da sind wir einfach in dieser Forderung oder in dieser Spannung zwischen, schotte ich mich jetzt ab oder habe ich Teil daran? Wie weit gehe ich, wenn ich Teil daran habe? Mhm. Das sind die Herausforderungen, die wir haben. Und das ist heute noch in unserer Gemeinde genauso schwierig. Unsere Geschwister sind in öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Arbeiten tätig und grenzen sich ständig ab. Ich bin in der Kirche angestellt. Ich habe das ein bisschen, ich erlebe das anders. Aber Leute, die Glieder sind unserer Gemeinde und im Alltag in der Welt sind, das sind die Fragen, die sie täglich damit beschäftigt sind. Und das ist diese Spannung, die man hat, wenn man jünger ist.
In der Welt leben, ohne weltlich zu werden. Das ist eine Herausforderung, die gab es immer, die wird wohl auch immer so bleiben. Ja,
und dann trotzdem der Stadt das Beste suchen und. Ja. Also das ist, oder es ist ein Spannungsfeld, glaube ich.
Und ich meine, es ist ja immer der Gleiche. Der damals den Gläubigen zugesetzt hat, der ist ja der Gleiche, der uns heute auch zusetzt, der sich nicht ändert und der bestenfalls vielleicht ein paar neue Ideen hat. Oder
2000 Jahre weitere Erfahrung gesammelt hat.
Ja, genau.
Ja.
Genau, also
diese Liste, die Dominik vorhin vorgelesen hat, wenn ich durchgehe, muss ich sagen, naja, das meiste davon, das haben wir heute auch noch, ja. Du hast schon angesprochen, die Sache mit der Unzucht oder Ehebruch, ja. Also was sexuelle Unmoral angeht, das gibt's auch heute noch in der Gemeinde, leider. Was Habsucht angeht, Götzendienst, das mag sich anders gestalten, ja. Dass mir vielleicht was anderes viel wichtiger ist als Gott, das mag Bequemlichkeit, das mag Entertainment, was auch immer sein, ja. Ist halt nicht mehr, dass man vor einem Bild niederfällt. Lästerung in der Gemeinde, immer wieder ein großes Problem. Trunkenbold, ja, wir haben viel zu viele Leute, die mit Alkohol oder auch mit anderen Drogen Probleme haben. Räuber. Wenn man jetzt auch sowas wie Steuerhinterziehung zum Beispiel dazu zählen würde, ja, auch das haben wir in der Gemeinde, dass man da auch Leuten ins Gewissen reden muss. Also das ist jetzt nicht vollständig die Liste, aber was wir dort sehen ist, es gab ernste Probleme, heute ist das immer noch so. Jetzt gab es eine Aussage in der Lektion auf Seite 15, die finde ich interessant, ich möchte sie vorlesen, eure Meinung dazu gerne wissen. Da heißt es, in 1. Korinther 1 bis 6 geht Paulus auf die Probleme ein, die Chloe geschildert hatte. Zu den Problemen gehören interne Streitigkeiten, sexuelle Unmoral, Gerichtsverfahren und Prostitution. Paulus erhielt zudem einen Brief mit konkreten Fragen, 1. Korinther 7, Vers 1. Seine Antwort füllt den Raum ab Kapitel 7. Die Fragen bezogen sich auf Ehe, Scheidung, Zölibat, Götzenopfer, Verhalten im Gottesdienst, den Gebrauch geistlicher Gaben und ein falsches Verständnis der Auferstehung. Ja, ein ganzes Kapitel über die Auferstehung, weil es Leute gab, die haben nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden sei. Wenn man sich das vorstellt heute, ja, das hat ja mit Christsein nichts mehr zu tun. Die Gemeinde von Korinth war sehr problembeladen und unreif. Vielleicht hatte eine Ortsgemeinde viele Probleme, doch die Gemeinde in Korinth war wahrscheinlich noch schlimmer. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, zu dieser Aussage und auch zu folgender Frage von mir. Wenn man sich 2000 Jahre Kirchengeschichte anschaut, damals solche Probleme, heute Probleme. Wie geht's euch damit? Stimmt das hoffnungsvoll oder eher macht euch das hoffnungslos im Blick auf Arbeit in der Gemeinde, sie zu verbessern und zu reformieren?
Man könnte natürlich schon frustriert werden, ja. Wenn man das so anschaut, eigentlich könnte man sagen, also da ist man gewillt, die Flinte ins Korn zu werfen, wie es so schön heißt, dass man sagt, das bringt doch eh alles nichts. Wobei das ja nicht stimmt, weil ich meine, wir sitzen auch heute hier, auch nach 2 Jahrtausenden fast, ja, sitzen wir hier und Menschen sehen uns zu, interessieren sich für Gottes Wort, studieren Gottes Wort. Ich meine, es ist halt so, wie ich es vorher schon angesprochen hatte, derjenige, der die Probleme macht, ist immer der gleiche. Und der arbeitet je länger, umso mehr, weil, wie heißt es in Offenbarung Kapitel 12, er ist zornig, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat und jeden Tag wird es weniger. Mhm. Also deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es so ist. Wenn einem ständig jemand Sand ins Getriebe streut, das dann knirscht, das ist ja klar.
Das könnte entmutigen, aber
ich aber ist es eigentlich andersrum? Wenn das nicht wäre, was heißt denn das? Was heißt denn das, wie es in der Offenbarung 12 eben auch heißt, wenn Satan nicht mehr Krieg gegen uns führt? Das heißt doch nichts anderes, als dass er eh zufrieden ist mit
dass uns. Dass er gewonnen hat. Wir stehen auf seiner Seite. Da denke ich an den 2. Korintherbrief, in dem wir dann hören werden, dass der erste durchaus erfolgreich war, dass es zur Reue gekommen ist. Durchaus auch zu ein bisschen Rebellion. Warum schreibt er das so? Aber es hat gute Früchte gezeigt. Die Arbeit war nicht umsonst. Wir säßen heute nicht hier, wenn Paulus sich die Mühe damals nicht gemacht hätte. Ja.
Ich finde das auch eher ermutigend. Also die Bibel ist voller unperfekter Leute und wir sind es auch. Und Paulus hat eben ein paar Kapitel mehr schreiben müssen in dem Brief und dann waren es halt mal 16 Kapitel. Es waren noch keine Kapitel damals, aber der Brief war länger und vielleicht muss er noch einen Brief schreiben. Mhm. Aber er hat die Gemeinde nicht aufgegeben und wie viel weniger gibt Gott uns als Gemeinde auf in den letzten 2000 Jahren? Und das ist eher eine Sache, die mich ermutigt, weil wenn ich mir denke, okay, damals war es so schlimm, heute ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber Gott sei Dank, Gott wirkt und Gott hilft und Gott gibt nicht auf. Mhm. Und das hilft mir persönlich, weil wenn ich immer wieder scheitere im Leben, dann brauche ich diese Motivation, dass Gott mit mir ist und dass Gott mir Überwindung schenken wird schlussendlich. Mhm. Und wir einmal all das hinter uns lassen können, für immer.
Meine Gemeinde fängt bei mir an. Das ist mein Wirkungskreis, den ich am besten steuern kann. Wie gehe ich um? Und ich meine, klar, wir können auf diese Dinge schauen, die auch heute nach 2000 Jahren immer noch nicht gut laufen in der Gemeinde und dann haben wir die Entmutigung. Oder ich wechsle meine Perspektive und ich sage, was Gott uns aufgetragen hat, ist für uns das Beste. Und ich halte das für mich so, dass ich dem nachfolgen möchte. Mhm. Und Leute, die dem nicht folgen, die schaden sich selbst am meisten. Und deshalb glaube ich, ist es weniger unsere Aufgabe, jetzt uns mit diesen negativen Dingen unseren Kopf darüber zu verlieren, sondern die Leute zu begleiten und ihnen zu zeigen, was ihnen eigentlich entgeht, weil sie nicht mit Gott unterwegs sind. Weil was Gott gesagt hat, ist das Beste für uns. Und ich denke, deshalb sage ich, für mich selbst möchte ich das so leben, so gut ich das kann und mit Gottes Hilfe und mit Menschen, die noch die ihre Kämpfe kämpfen, die möchte ich begleiten auf diesem Weg und nicht unbedingt jetzt mit dem Hammer darüber ziehen, sondern sie begleiten, damit wir alle gewinnbringend miteinander unterwegs sein können. Ich glaube, das ist für mich der ermutigende Teil dieser Geschichte.
Jetzt habt ihr gerade zuletzt auch gerade von dem Thema Ermutigung gesprochen. Wir hatten über Athen geredet, über Stadt, Missionen, Städten und vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr den Eindruck habt, mir kommen diese Gedanken manchmal, wir leben in einer Zeit, in der es unwahrscheinlich schwer ist. Früher war es einfacher. Ich lese sowas in Apostelgeschichte 18 und denke mir, ich hätte gerne in der Zeit von Paulus auf diesem Marktplatz geredet. Ich hätte gerne auch solche Erfolgserlebnisse, selbst wenn es nicht bombastisch ist, aber es waren immer Leute da, die interessiert waren, wenn er gepredigt hat. Heute ist das anders. Manchmal drängen sich mir so Gedanken auf. Und dann denke ich hier an Apostelgeschichte 18, auch ein Text, den wir in der vergangenen Woche in der Lektion hatten, Vers 9 und Vers 10. Und den finde ich bemerkenswert, gerade weil diese Stadt Korinth doch so abgöttisch war, so von Unmoral geprägt war. Da sagt Gott zu ihm in einem Gesicht in der Nacht, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Wir lernen daraus, anscheinend war da irgendeine Entmutigung, er scheint sich gefürchtet zu haben. Gott muss sagen, rede weiter, es lohnt sich. Denn, Vers 10, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Klingt für mich so, als hätte Paulus Gedanken gehabt, wie ich sie manchmal habe, sich zu sagen, also hier ist nicht viel zu holen. In dieser postchristlichen Gesellschaft, die haben doch alles schon hinter sich, die wissen alles besser, die wollen gerne alles spirituell annehmen, aber nicht, wenn es aus der Bibel kommt oder von der Kirche. Und dann schaue ich mir das an und sage mir, Moment, vielleicht hat Gott auch gerade hier ein großes Volk. Und wir kennen einen Propheten im Alten Testament, der auch vollkommen von Depression, von Traurigkeit geprägt war und sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Und Gott muss ihm sagen, als er dann an Horeb gelaufen ist, vor lauter Enttäuschung und ja, in seinen Fluchtgedanken, ich habe 7000 übrig gelassen. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass er das nicht wusste? 7000? Den muss er doch begegnet sein. Und er kommt zurück und er begegnet zumindest dem Obadja. Und was hat der gemacht? 50 Propheten hier und 50 dort versteckt. Mhm. Also wird ganz schnell klar, da gab es mehr als nur einen. Und vielleicht sind wir manches Mal einfach auch in einer Phase, wo wir uns ein bisschen entmutigt fühlen, wo vielleicht das, was wir an Arbeit machen, nicht so geschätzt wird und nicht so erfolgreich ist, wo wir uns sagen müssen, ich rede trotzdem. Ich mache weiter, gibt es ein Volk, die müssen das hören. Und wenn die Frucht nicht jetzt kommt, die muss erst mal keimen, vielleicht irgendwann später. Mhm. Wenn Paulus gewusst hätte damals, welche Frucht seine Briefe eines Tages zeitigen würde. Ich glaube, der wäre unwahrscheinlich glücklich gewesen, in jedem Moment. Mhm. Auch gerade in den Momenten, wo er, wie hier, ja wohl Entmutigung erfahren hatte. Ich wünsche uns und auch euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, in solchen Momenten an das zu denken, was die Apostel damals geleistet haben, nicht wissend, wie sehr wir heute davon profitieren. Mhm. So wissen wir vielleicht heute gar nicht, wie sehr andere von dem profitieren, was wir tun. Wir sind am Ende angekommen. Die Zeit ist vorbei. Ich danke euch für die Mitarbeit und für die wertvollen Gedanken. Denise, würdest du zum Abschluss beten mit uns?
Himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen für diese Runde, für dieses Gespräch, auch ja für das Quartal, das jetzt begonnen hat. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir täglich von dir lernen, dass wir von den Menschen lernen, die du diese Dinge hast aufschreiben lassen. Lass uns doch ganz besonders sehen, was Paulus in Korinth bewirkt hat und wie er auf die Korinther eingegangen ist. Herr, hab Dank, dass du uns nie aufgibst und dass du auch Paulus nicht aufgegeben hat und wir jetzt diese Worte lesen konnten. Herr, bitte begleite uns in unseren Alltag und hilf du doch, dass wir die Dinge auch umsetzen können, die wir lesen und lernen und dass sie uns näher zu dir ziehen. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!